Ist Kommunalpolitik Männersache? Warum in Deutschland, Österreich und der Schweiz kaum Frauen Bürgermeisterinnen sind? Bürgermeisterinnen sind in der Minderheit, schon im Bundestag, in Landesparlamenten sitzen nur etwa ein Drittel Frauen. Auf kommunaler Ebene sieht es kaum anders aus. Bei kommunalen Spitzenpositionen nimmt der Anteil noch einmal ab. Nur 10-16% aller Bürgermeisterposten in Deutschland, Österreich oder der Schweiz sind von Frauen besetzt. Warum ist das so? Und wie lässt sich das möglicherweise ändern? Damit hat sich die Bürgermeisterinnenkonferenz unter der Schirmherrschaft der First Ladies von Deutschland und Österreich, Elke Büdenbender und Doris Schmiedauer, beschäftigt. Auf die Ergebnisse und Erkenntnisse der Konferenz wollen wir schauen, heute im RBB 24 Inforadio Forum in Schloss Bellevue. Deshalb heute auch ohne Publikum. Es begrüßt Sie Miriam Meinhardt. Herzlich willkommen. Es diskutieren Elke Büdenbender, Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Juristin und Schirmherrin der Bürgermeisterinnenkonferenz. Doris Schmiedauer, Ehefrau des österreichischen Bundespräsidenten Alexander van der Bellen, Beraterin und Motivatorin und ebenfalls Schirmherrin der Bürgermeisterinnenkonferenz. Ramona Schumann, von der SPD, Bürgermeisterin der Stadt Pattensen bei Hannover. Andrea Kaufmann von der ÖVP, Bürgermeisterin der österreichischen Stadt Dornbirn. Silvia Troxler, parteilos Bürgermeisterin von Balgach in der Schweiz. Und Helga Lukoschat, Vorsitzende der Europäischen Akademie für Frauen in Wirtschaft und Politik hier in Berlin. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag. Guten Tag.
So, zwei Tage haben Sie sich jetzt intensiv mit dem Thema beschäftigt. Frau Büdenbender, Frau Schmiedauer, Sie sind die beiden Schirmherrinnen der Veranstaltung, der Konferenz. Was hat Sie am meisten beeindruckt oder überrascht, Frau Büdenbender?
Also am meisten beeindruckt hat mich die Energie und der Mut der Frauen, diese Position zu übernehmen. Und ich habe eine ungefähre Vorstellung davon, wie aufwendig und anstrengend es ist, auch Oberhaupt einer Gemeinde zu sein. Die Gemeinden, die beeinflussen das tägliche Leben der Menschen. Es geht um die kommunale Energieversorgung, es geht um Infrastruktur, es geht um Wirtschaftsförderung, es geht vor allen Dingen auch um Bildung, das heißt Bau von Kitas, Schulen, Sportplätzen, Schwimmbädern. Und es geht auch darum, den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich zu treffen in den Gemeinden. Das heißt, es werden erstens sehr, sehr nachhaltige Entscheidungen verlangt und muss auch verlangt werden, dass man alle Perspektiven der Menschen, die in einer Gemeinde leben, in den Blick nimmt. Und Sie haben die Zahlen eben genannt, es gibt nicht so viele weibliche kommunale Oberhäupter und mich hat die Energie dieser Frauen wirklich sehr überrascht, die, man sollte meinen, Einzelkämpferinnen sind, aber wir haben gelernt, liebe Doris, es gibt diese Netzwerke, die sind unglaublich stark und die sind auch ganz wichtig. Aber ich denke, da werden die Bürgermeisterinnen selbst genug zu sagen können.
Ja, Frau Schmiedauer, Sie als zweite Schirmherrin, was hat Sie am meisten beeindruckt?
Ja, ich kann dem ganz und gar zustimmen. Ich glaube, das ist einfach wichtig, diese Bürgermeisterinnen zusammenzuholen. Wir haben das jetzt schon, also ich persönlich zum dritten Mal erlebt, welche Kraft und Energie das auslöst, weil diese Frauen sind ja oft sehr alleine in ihren Positionen. Ja? Deswegen ist es wichtig, dass es so Foren gibt, Plattformen, wo sich die Bürgermeisterinnen treffen, auch einander unterstützen und sich austauschen können. Also diese Vernetzungsarbeit ist ganz was Zentrales. Das, was mir noch wichtig ist, weil du hast die vielen Anforderungen beschrieben, die diese Frauen in höchster Position zu erfüllen haben, oft auch im Widerstand zu Männern. Ja? Das darf man ja nicht vergessen, die sitzen ja nicht alleine, sondern haben einen Gemeinderat zu bespielen und zu viel Überzeugungsarbeit zu kraften. Dass sie aber selber beschrieben haben, wie wichtig die Aufgabe ist und wie schön es ist, etwas gestalten zu können. Ja? Und das glaube ich, dass diese Überzeugungskraft der Frauen, die das selber beschreiben, aber das werden uns die Bürgermeisterinnen dann selber erzählen, kann vielleicht auch andere Frauen überzeugen und mitnehmen, sich in der Kommunalpolitik
zu beschäftigen. Frau Schmiedauer, genau, da haben Sie schon ganz viel von dem gesagt, warum wahrscheinlich Sie sich überhaupt um das Thema so kümmern, warum Ihnen das so wichtig ist. Warum braucht es Frauen, mehr Frauen in der Kommunalpolitik?
Also erstens einmal ist es mir wichtig, dass Frauen auf allen Ebenen gleichermaßen und gleich gleichberechtigt vertreten sind. Es ist nämlich so, dass das die Frauen die Hälfte der Menschheit ausmachen, in allen Gesellschaften die Hälfte sind. Und außerdem haben wir einen Verfassungsgrundsatz, und in Deutschland gibt es das Grundgesetz, das verpflichtet uns geradezu, Frauen gleichermaßen auf allen Ebenen zu. Deswegen unterstütze ich alle Anliegen, die die Frauen entweder endlich dorthin bringen, wo sie schon längst gleichberechtigt vertreten sein sollten. So auch in der Kommunalpolitik.
Ja, und das kann ich auch nur unterschreiben. Das ist genau der Punkt. Also Frauen sind die Hälfte, stellen die Hälfte der Menschheit dar, und es ist einfach, es spiegelt nicht unsere Rechtslage, unsere Verfassungslage und ich denke auch unsere Vorstellungswelt wider, dass Frauen in einem ganz wichtigen Bereich, also nur 10% oder etwas über 10% aller kommunalen Oberhäupter sind Frauen, das spiegelt einfach die Verfassungswirklichkeit nicht wider und es spiegelt auch nicht die Wirklichkeit der Menschen vor Ort wider. Frauen haben eine spezifische Perspektive. Frauen haben besondere Ansprüche auch an Politik. Frauen arbeiten nach meiner Erfahrung ausgesprochen effektiv. Und es ist überhaupt keine Frage, dass die Hälfte aller Oberbürgermeister, Bürgermeisterinnen und Gemeinderäteposten durch Frauen besetzt sein müssen. Genauso wie in der sogenannten großen Politik, obwohl ich meine, dass die große Politik dort gemacht wird.
Besonders interessant an der kommunalen Ebene ist ja auch, dass es da wirklich den direkten Kontakt mit der Bevölkerung jeden Menschen gibt.
Ja. Also ich habe das eben ja ausgeführt, welche wichtigen Entscheidungen dort auch zu treffen sind. Und das betrifft natürlich direkt die Menschen, die dort leben. Ob mein Kind dort in die Schule gehen kann oder eben nochmal mit einem Bus irgendwo hingebracht werden muss. Ob ich überhaupt eine öffentliche Verkehrsinfrastruktur habe oder nicht. Ob ich zum Beispiel auch ein Schwimmbad zur Verfügung stellen kann, wo Kinder einfach baden können. Sportplätze, wo Kinder auch Sport machen können. Und wie ich Wirtschaftsförderung vornehme. Das ist einfach, das hat unmittelbar mit den Menschen zu tun, hat Auswirkungen auf die Menschen und genau da fängt Politik an.
Mit all diesen Themen haben Sie sich ja beschäftigt bei der Bürgermeisterinnenkonferenz. Ich will noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und Frau Lukoschat befragen. Sie sind hier für die Europäische Akademie für Frauen in Wirtschaft und Politik. Sie haben viele Untersuchungen zu dem Thema gemacht. Warum ist es so wichtig, wirklich mehr Frauen in die Kommunalpolitik zu bringen aus Ihrer Sicht, wenn Sie sich auch Ihre Zahlen vielleicht anschauen?
Ja, also für mich ist es auch ganz klar ein Gebot der Demokratie. Also wir sprechen hier nicht nur über ein Thema der Gleichberechtigung, sondern auch unseres demokratischen Gemeinwesens. Das möchte ich nochmal ganz deutlich unterstreichen. Diese hartnäckige Unterrepräsentanz von Frauen, sowohl in der großen Politik in Anführungszeichen, aber erst recht auf der kommunalen Ebene, ist im Prinzip ein Indiz dafür, dass da irgendetwas nicht wirklich stimmen kann. Ja, und dass wir uns alle Gedanken machen müssen, wie kann dieses Amt für Menschen, für Frauen in ihrer Vielfalt, auch darauf möchte ich nochmal hinweisen, lebbar werden, attraktiv werden, wie bekommen wir das in einer Welt, in der hohe Anforderungen an den Beruf gestellt werden, an Betreuung, ältere Menschen, die Kinder etc. Plus auch unsere Vorstellung, dass in einer guten, florierenden Gesellschaft das Ehrenamt, das Engagement dazugehört. Wie bekommen wir das unter einen Hut? Und darum ist uns dieses Thema in allen Facetten sehr, sehr wichtig.
Und es ist ja auch nicht nur Ehrenamt, denn ehrenamtlich ist ja eine Bürgermeisterin nur, wenn sozusagen die Gemeinde klein ist. Je größer die Gemeinde wird, ist es ja dann unter Umständen auch schon ein Hauptamt.
Richtig, aber dieses Thema Ehrenamt ist auch deswegen wichtig, weil wir nochmal unterscheiden müssen zwischen dem Weg ins Amt und der Amtsausübung. Die haben hier ihre spezifischen Herausforderungen. Weil um in das Amt zu kommen, brauchen sie Netzwerke. Sie müssen sich bekannt machen, sichtbar sein, entweder in einer Partei, aber auch als parteiunabhängige Kandidatin. Da haben wir immer mehr. Brauchen sie natürlich Unterstützung. Das geht gar nicht anders in der Politik. Und Frauen haben, das möchte ich nochmal sagen, strukturell weniger Zeit. Wir haben Untersuchungen, die zeigen, dass Frauen 1,5 Stunden am Tag, das summiert sich, mehr für die sogenannte Sorgearbeit aufbringen als Männer und vielleicht auch andere Präferenzen haben. Und mit all diesen Fragen müssen wir umgehen.
Es gibt Untersuchungen von der Bundeszentrale für politische Bildung, die haben 2009 zu der Frage, warum Frauen weniger in der Politik sind, noch geschrieben, ein Punkt sei, dass Frauen sich weniger für Politik interessieren. Geben das Ihre Untersuchungen auch her?
Mittlerweile nicht mehr. Ich möchte das wirklich auch nochmal ganz deutlich unterstreichen. Das ist auch wirklich ein bisschen so ein Topos, ein Thema gewesen. Die Frauen interessieren sich für Politik, natürlich. Sie sind auch politisch aktiv. Es ist nur oft ein anderes Politikverständnis. Sie sind eben auch in vielen Initiativen, Verbänden etc. Tätig. Wo sie wirklich fehlen, ist die Parteipolitik, die eben doch auch selbst im kommunalen Bereich immer auch noch wichtig ist. Und wir müssen irgendwie versuchen, gerade diese, auch die jüngere Generation von Frauen, die durchaus politisch interessiert ist, sich engagiert, denken Sie nur an die Klimaschutzbewegung, abzuholen und auch zu sagen, wir brauchen euch auch in diesen legitimierten, demokratischen Organen. Mhm. Ja. Das Organ klingt jetzt so bürokratisch, aber es ist eben tatsächlich etwas, also es ist ja, man wird ja gewählt, auch, ja, auch als Frau, und das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig zu sehen. Wenn ich gewählt bin, kann ich dann aber auch Entscheidungen treffen, weil ich ein Mandat habe.
Und jetzt haben wir drei Frauen hier, die tatsächlich ein Mandat haben. Drei Bürgermeisterinnen sind bei uns aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, habe ich schon vorgestellt. Beginnen wir bei Silvia Troxler, Bürgermeisterin von Balgach in der Schweiz. Wie sind Sie Bürgermeisterin geworden? Wie kam es dazu?
Ich habe mich beworben. Also ich muss so sagen, ich komme aus der Privatwirtschaft und ich habe schon einige Jahre, habe ich gedacht, es wäre ein spannendes Amt, Gemeindepräsidentin zu sein, weil man wirklich etwas bewegen kann. Ich bin sehr verbunden mit der Gemeinde, ich bin da aufgewachsen, war dann aber viele Jahre im Ausland, und als ich zurückkam, habe ich gedacht, ja, da so eine starke Wirtschaft und alles, da kann man sehr viel bewegen. Und dann ist mein Vorgänger zurückgetreten. Die hatten zwar ein Findungsgremium, und da habe ich mich beworben. Und ich muss sagen, logischerweise muss man, also es war vielleicht auch Glück damit verbunden, vielleicht aber auch, dass die Menschen mir das mehr zugetraut haben als meinen beiden Mitbewerbern. Und es ist natürlich, ich selbst war wenig bekannt, aber durch das, dass meine Familie da lebte, meine Mutter sehr aktiv war, sie hat den Turnverein gegründet und. Also die Familie war schon sehr bekannt, und ich glaube, das war eine meiner stärksten Wahlhelferinnen. Und letztendlich hat es dann geklappt.
Ja. War es für Sie jemals eine Frage, ob Sie diesen Posten übernehmen können? War es für Sie eine Frage, dass Sie eine Frau sind? War das irgendwie ein Thema?
Ja, das ist bei uns schon ein Thema, und das kommt zwischendurch natürlich auch bei Sitzungen immer wieder vor. Also ich bin jetzt mein 11. Jahr Gemeindepräsidentin und 2012, also es ging, mein Mann arbeitet im Kanton Zürich, das heißt, wir waren ein Ehepaar, das die Wohnsitze dann nicht mehr zusammen hatten, und die Menschen haben sich dann ganz besorgt darum gekümmert, wie wir unser Eheleben aufrechthalten können und solche Sachen. Und es ging dann auch ganz konkret um die Lohndiskussion, dass eine Frau so viel verdient. Bei uns ist es vollamtlich, also wir sind nicht nur für das Strategische zuständig, sondern wir führen auch die ganze Verwaltung im Kanton St. Gallen. Und das war dann schon eine Frage, eine Frau, die so viel verdient, also das darf doch nicht sein und so. Und das war doch das Jahr 2012.
Ja. Und das sind interessante Diskussionen, da frage ich gleich mal nach bei Andrea Kaufmann von der ÖVP, Bürgermeisterin im Österreichischen in der Stadt Dornbirn. War das bei Ihnen ähnlich? Können Sie sich solche Diskussionen vorstellen, wie sie gerade geschildert wurden?
Wir haben ja festgestellt, gerade in den letzten Tagen, dass es überall ein bisschen ähnlich ist. Also ich habe eine etwas andere Vorgeschichte, ich war schon relativ jung in der Stadt. Mit 24 bin ich in die Stadtregierung gewählt worden, war dann 15 Jahre in der Stadt, habe dann in die Landesregierung gewechselt, und bei mir war es quasi ein Zurückkommen in die Stadt. Und mit dem Riesenvorteil, dass ich natürlich 15 Jahre lang schon sehr viel begleiten durfte, sehr viel miterlebt habe, meine Familie auch dort war und die Jahre in der Landesregierung sicher zu einem weiteren Blick beigetragen haben, etwas professionalisiert haben, und ich bin mit dem Wissen dann auch nicht sofort total happy. Ich werde jetzt Bürgermeisterin, ich habe mir schon sehr gut überlegt, bin aber dann gerne zurückgekommen und habe dann unter eigentlich sehr guten Voraussetzungen das Amt begonnen.
Also müsste man bei Ihnen eigentlich eher fragen, wie kamen Sie überhaupt in die Politik, sich als so junge Frau dafür zu interessieren und zu sagen, ich mache das?
Ja, das war nicht geplant, sondern ich habe mich halt wie viele im eigenen Umfeld engagiert, und es hat mich interessiert, und dann hat man mich halt irgendwann einmal gefragt, möchtest du auf eine Liste, wir haben es halt eh schon gesagt, halt irgendwo, Und dann war ich auf der Liste drauf und dann hat meine Fraktion damals bei der Wahl ziemlich stark gewonnen und so bin ich eigentlich sehr jung in die Stadtregierung gekommen. Es war nicht geplant. Weder von mir noch von den anderen, glaube ich. Aber so ist es manchmal im Leben, ja.
Ramona Schumann, Sie sind Bürgermeisterin der Stadt Pattensen bei Hannover. War es bei Ihnen geplant?
Na, geplant würde ich nicht sagen. Für mich hat sich, also wir sind auch in unseren Städten und Gemeinden die Verwaltungsbeamten, also wir leiten die Verwaltungen. Und ich bin von Haus aus Verwaltungswissenschaftlerin, also ich bin Diplom-Verwaltungswirtin und Master of Public Administration und habe mich einfach für Verwaltungsleitung interessiert. Das war so der Einstieg. Und mein Vorgänger ist in Ruhestand gegangen und es war die Idee, eventuell von außen einen Kandidaten, eine Kandidatin zu suchen. Ich habe so, nee, bevor es jemand anders macht, die Stadt, in der ich lebe, in der ich engagiert bin im Gemeinderat, dann mache ich es lieber selbst. So ist das eigentlich entstanden.
Und haben Sie, das, was wir eben schon mal gehört haben, so Diskussionen, was verdient denn die Bürgermeisterin? Wir hatten ja vor einiger Zeit auch einen Fall, der vor Gericht gelandet ist, tatsächlich, weil eine Bürgermeisterin geklagt hat. Die sollte nämlich, hat weniger verdient als ihr Vorgänger und auch weniger als ihr Nachfolger. Die frühere Bürgermeisterin hat auch Recht bekommen, also die wollten ihr weniger zahlen. Kennen Sie solche Diskussionen?
Also das kann tatsächlich zumindest im Land Niedersachsen nicht passieren, weil die Besoldung sich an der Größe der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde orientiert. Das heißt also jeder Bürgermeister, jede Bürgermeisterin der Größenordnung meiner Kommune, ich habe etwas mehr als 15.000 Einwohnerinnen und Einwohner, ist gleich besoldet. Und die einzigen Unterschiede, die entstehen, sind durch Familienzuschläge und durch Kinder zum Beispiel. Das sind die beamtenrechtlichen, besoldungsrechtlichen Tatbestände. Und das ist eben individuell von der jeweiligen Lebenssituation abhängig. Ich habe zwei Kinder und war alleinerziehend zu dem Zeitpunkt, sodass da relativ klar war, wie die Besoldung aussehen wird. Und das wäre bei einem Kollegen in der gleichen Lebenssituation nicht anders gewesen.
Und Fragen gerade in so einer Lebenssituation dann, wie willst du das schaffen? Wie wollen Sie das schaffen? Das sind ja auch Sachen, die sich, haben wir eben schon mal gehört, Frauen durchaus auch mal anhören müssen, die vielleicht bei einem Mann nicht gestellt würden. Fragen, haben Sie solche Erfahrungen gemacht?
Also ich habe ja 2013 kandidiert, das Amt 2014 angetreten und tatsächlich war damals schon klar, das sind Fragen, die man Frauen nicht stellt. Also zumindest war das so gesellschaftlich so etabliert. Das heißt, die Fragen kamen dann von hinten rum. Also sie wurden natürlich in der Stadt diskutiert und es wurde in der Stadt die Frage gestellt und es gab ganz wenige Menschen, die dann auf mich zugekommen sind und gesagt haben, wie wollen Sie das denn machen und was ist mit Ihren Kindern? Und was ganz viele, glaube ich, nicht gewusst haben, das musste ich dann aufklären, war, ich habe zu dem Zeitpunkt ja Vollzeit gearbeitet. Ich hatte nur eine Stunde Weg hin und eine Stunde Weg zurück. Und ich habe gesagt, also wenn Sie meinen Kindern einen Gefallen tun wollen, dann wählen Sie mich bitte, weil dann verkürze ich meinen Arbeitsweg auf 10 Minuten.
Ja.
Und kein Verkehrsmittel in Deutschland ist gefährlicher als das Auto. Also das war dann, glaube ich, auch ein ganz
gutes Argument.
Ja, ganz Frau gute Strategie.
Sie wollten was dazu sagen.
Ja, sehr gerne, weil über diese auch sehr anschauliche Schilderungen des Alltags der Bürgermeisterin bestätigen das tatsächlich auch die Studien. Das möchte ich noch mal einbringen. Wir machen viel qualitative, aber eben auch quantitative, also sprich, wir fragen große Mengen von Frauen und Männern in der Politik. Und es zeigt es wirklich ganz deutlich, dass an Frauen in der Politik, insbesondere auch an Bürgermeisterin, andere Erwartungen gestellt werden. Also genau das, was wir gehört haben. Ja. Ein ganz ordentliches Familienleben, also ne, von der Ehe bis zu den Kindern, wie immer man sich das vorstellen mag. Ja. Aber auch das Thema Äußeres spielt eine größere Rolle. Übrigens auch bei den Medien. Man muss wirklich sagen, auch die Medien fragen mehr nach, beurteilen mehr oder beschreiben sozusagen Frauen dann mit blumigen Worten über ihr Äußeres. Also da merkt man einfach, Frauen sind da immer noch, wirklich immer noch ein Stück Fremdkörper in der Politik. Und vielleicht auch ein zweites, auch das haben wir tatsächlich in den heute und gestern diskutiert, dass es noch nach wie vor so eine Art alltäglichen Sexismus gibt. Das bedeutet ja einfach Abwertung aufgrund des Geschlechts. Das sitzt sehr tief in unseren Gesellschaften. Schweiz, Österreich, Deutschland nehmen sich da kaum bei allen Unterschieden im politischen System. Und wir haben eigentlich wirklich nur die skandinavischen Länder als Vorbilder, wo wir sagen können, da ist eine langjährige, wirklich anders gelebte Kultur der Gleichberechtigung
Und das
sieht man an den Zahlen. Die sich aber in den Zahlen niederschlägt. Schweden Spitzenreiterin, was die Parlamente betrifft, nahezu Parität. Aber auch 37% Bürgermeisterinnen, was für Europa wirklich absolut gut ist, im Durchschnitt ja nur 15%. Schweiz ist da so etwa jetzt dabei, aber Deutschland, Österreich, wir sind ja deutlich darunter.
Das passt zu einem Zitat, das ich gefunden habe in einer Befragung die von der Körperstiftung. Da wurden Menschen auch befragt aus Parteien. Da steht dann natürlich anonymisiert. Darf ich kurz vorlesen, das Zitat? Oft ist es bei diesen sogenannten Alpha-Tieren so, dass sie nochmal nachfragen, wenn sie nicht die Antwort bekommen haben, die sie wollen. Und von der Gesprächskultur, dass sie versuchen, alles in die Länge zu ziehen, so nach dem Motto, es ist zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Wie stelle ich mich dar? Wie stelle ich mich zur Schau? Ja, das sind Männer. Eher, also das ist ein Zitat einer Politikerin, ein anderes spricht auch nochmal auf die, in der Gesamtschau sozusagen der Aussagen zusammengefasst. Es geht um Kommunikationsstile, es geht um geschlechtsspezifische Grenzüberschreitungen, die sozusagen die ganze Kommunikationsstil ein Stück weit prägen. Das sind jetzt allerdings Befragungen aus dem Landes- und Bundesparlament. Spielt das auf kommunaler Ebene die gleiche Rolle?
Würde ich sagen, ja. Also wir haben gestern ganz anschaulich uns auch ausgetauscht darüber, wie wir zum Teil unsere Arbeit empfinden. Und ich habe so in Erinnerung den Bericht einer Kollegin, die sagt, es gibt Mechanismen, die sind unangenehm, aber nicht wirklich greifbar, wie zum Beispiel belächelt zu werden für einen Wortbeitrag oder ein joviales Zunicken, also einfach Form von Körpersprache, von Haltung, aber gar nicht so sehr von Worten. Und das ist in Teilen, gibt es Mechanismen, die sind noch viel, viel demütigender als das offene Wort, weil gegen das kann man angehen und da kann man auch adressieren und sprechen.
Weil Frauen im Zweifel dann, vielleicht Frau Kaufmann, weil Frauen dann nicht so ernst genommen werden? Haben Sie so eine Erfahrung gemacht in Ihrer bisherigen
politischen? Ich möchte vielleicht noch von vorher das aufnehmen, was die beiden Kollegen gehabt haben. Das vergisst man immer beim BürgermeisterInnenamt. Wir sind ja nicht nur Politiker, wie es jetzt vielleicht auch im Landtag oder in der Landesregierung an den verschiedenen Ebenen ist, sondern wir führen einfach die Verwaltung mit voller Personalverantwortung, mit voller Budgetverantwortung. Das ist eine Managementaufgabe. Ich habe in Dornbirn, 10 größte Stadt Österreichs, ich habe über 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist nicht nichts. Und wir sind ja dort, wir müssen also auf der einen Seite den gesamten Verwaltungsbetrieb führen. Das ist das, was du vorher ausgeführt hast. Wir sind ja dort zuständig. Und auf der anderen Seite muss man natürlich das politische Management machen. Also, dass es da vielleicht manchmal schwieriger wird, weil es doch ja eine gewisse Machtposition auch ist, dass da manchmal schwieriger ist und dass man manchmal versucht, durch so subtile, ich kenne das auch, das Augen verdrehen oder das, oder was sagt man. Aber ich greife da ein bei den Sitzungen. Also ich muss sagen, mir passiert es inzwischen nicht mehr, Gott sei Dank, oder einmal nicht offensichtlich, aber ich greife auch ein, wenn das in einer Sitzung einer Kollegin oder einer anderen Politikerin gegenüber passiert. Das bin ich voll deiner Meinung, das darf einfach nicht sein.
Genau. Frau Troxler. Ich glaube, da müssen wir Frauen uns auch ein bisschen über unseren Kommunikationsstil unterhalten. Ich glaube, dass Deutschland, Österreich, die sind uns Schweizern da weit voraus. Aber ich werde noch vielfach zum Beispiel von meinem Mann darauf hingewiesen, jetzt bist du wieder ein braves Mädchen, du formulierst das schon ganz lieb, oder? Und ich glaube, man entwickelt sich das. Man entwickelt sich und man lernt daraus. Aber ich empfinde die Kommunikation selbst nicht so, wie meine beiden Kolleginnen das geschildert haben. Es gibt sicher Fälle. Aber ich realisiere einfach nach 11 Jahren, wenn man sich ins Amt hineinkniet und wirklich, man ist dossierstark und dossierfest, man wird auch mächtig. Mhm. Und diese Macht macht vielfach Mühe. Ja. Und das ist nach mir fast das größere Problem als dann wirklich die Kommunikation. Also dass wenn zum Beispiel das Gremium sich halt aus lauter Männern zusammensetzt und da sitzt eine vorne und die hat die ganze Macht, die hat das Schlusswort, oder? Und das macht manchmal schon ein bisschen Mühe.
Würden Sie sich dann wünschen, auch mehr Frauen sozusagen, wenn Sie sagen, da sitzen Männer und nur eine Frau vorne, einfach auch insgesamt mehr Frauen dann wünschen?
Ich denke, das würde nur schon für den ganzen Kommunikationsstil, wäre das sehr förderlich, ja.
Ja, ich mache die Erfahrung, wir haben eine sehr starke Jugendpartizipation, dass wir dort viele junge Frauen haben, Mädchen, Jugendliche, die sich engagieren. Also mein Jugendparlament, bestehend aus 13 Mitgliedern, hat 10 junge Frauen da drin und 3 junge Männer. Aber ich kriege sie nicht alle mit in die nächste Ebene.
Deshalb die Frage, woran liegt's?
Tatsächlich die Frage des Ausgestelltseins, sicherlich eine kulturelle Frage. Also ich erlebe gerade auch die Frauen in meinem Umfeld als sehr sachorientiert. Sie möchten die Themen erledigen, also wirklich Hands-on-Themen erledigen, nächstes Thema. Und wir drehen uns im Moment in den Entscheidungen in Schleifen. Also es kommen keine Entscheidungen so richtig vom Tisch. Jeder möchte dazu noch mal etwas gesagt haben. Und das ist nicht die Art und Weise, wie effizient gearbeitet wird. Und das ist nicht attraktiv. Das ist aber auch eben für junge Menschen nicht attraktiv. Und ich glaube tatsächlich, dass das in Teilen abschrecken wird, wenn man es von außen betrachtet. Wenn ich ins Gespräch mit den Menschen gehe und ihnen sage, du kannst aber dennoch dein Lebensumfeld aktiv gestalten und wenn du dich selber einbringst und ein Netzwerk aus Menschen, die genauso arbeiten wie du, unabhängig von Mann oder Frau schaffst, dann kannst du die Kultur verändern. Dann kommt dieser Punkt, wo sie für sich selber diese sinnstiftende Arbeit dann auch entdecken.
Aber dann eben nicht alleine, ne? Weil Kultur ändern kann man nicht alleine.
Nein, auf keinen Fall.
Ist Kommunalpolitik Männersache? Warum in Deutschland, Österreich und der Schweiz kaum Frauen Bürgermeisterinnen sind? Damit hat sich die Bürgermeisterinnenkonferenz unter der Schirmherrschaft der beiden First Ladies von Deutschland und Österreich beschäftigt. Auf die Ergebnisse und Erkenntnisse der Konferenz wollen wir heute schauen im RBB24 Inforadio Forum. Es begrüßt Sie herzlich Miriam Meinhardt. Es diskutieren Elke Bühnenbender, Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Juristin, Schirmherrin der Bürgermeisterinnenkonferenz, genau wie Doris Schmiedauer, Ehefrau des österreichischen Bundespräsidenten Alexander van der Bellen, Beraterin und Motivatorin. 3 Bürgermeisterinnen aus Deutschland, Ramona Schumann von der SPD, Bürgermeisterin der Stadt Pattensen bei Hannover, Andrea Kaufmann von der ÖVP, Bürgermeisterin der österreichischen Stadt Dornbirn, und Silvia Troxler, parteilos Bürgermeisterin von Balgach in der Schweiz. Außerdem bei uns Helga Lukoschat, Vorstandsvorsitzende der Europäischen Akademie für Frauen in Wirtschaft und Politik hier in Berlin. Wir haben eben schon darüber gesprochen, wie es ist, ins Amt der Bürgermeisterin zu kommen, obwohl dort hauptsächlich Männer sind. Das ist sowohl in Österreich als auch in der Schweiz als auch in Deutschland so. Wir haben viel auf diesen Punkt jetzt geschaut, aber noch gar nicht so viel darauf, wie sich das denn ändern ließe. Also es braucht Modelle, die den Zugang vielleicht erleichtern, die Kommunalpolitik vielleicht attraktiver für Frauen machen. Fangen wir mal an bei Frau Bühnenbender. Was braucht es, um tatsächlich mehr Frauen in Spitzenpositionen zu bringen? Sie selbst kommen ja aus dem Bereich Justiz. Vielleicht können Sie da auch eigene Erfahrungen mit reinbringen. Sie sind Richterin, haben als Verwaltungsrichterin gearbeitet und tun es wieder. Ja, was braucht es in erster Linie, um Frauen für Spitzenpositionen auch zu motivieren?
Also wenn wir mal auf die jungen Frauen schauen, wenn ich auf meine Jugend schaue, man braucht vor allen Dingen Informationen und das Wissen darüber, welche Wege es gibt. Ich glaube, das ist einer der ganz wichtigen Punkte, die junge Menschen dafür, also ihren Weg finden lässt. Und ich denke auch, dass Rollenvorbilder ganz wichtig sind. Man muss sehen, Frau muss sehen, dass es geht, dass es trotz aller Widerstände geht und dass es sehr erfolgreich ist, sich mit anderen zusammenzubringen. Zu tun. Ich denke, da sind Frauennetzwerke, so wie wir sie hier finden, bei den Schweizer Bürgermeisterinnen, bei den deutschen Bürgermeisterinnen, bei den österreichischen, da gibt es diese sehr starken Netzwerke, die sich parteiübergreifend zusammentun und sich unterstützen, das Gefühl, nicht allein zu sein. Wir haben ja eben gehört, dann bin ich die einzige Frau in einem Gremium. Das kann schon auch mal ziemlich gruselig werden. Und ich finde, wenn man weiß, ich kann mir Tipps holen, ich kann mir ein Coaching holen, mit einer Mentorin sprechen, ich glaube, das ist total wichtig. Frau Lukoschat hat das in ihrem wunderbaren Vortrag herausgeführt. Wir brauchen die Parteien, die ganz bewusst Frauen auf die Listen setzen. Das dürfen wir keinen Zufall mehr überlassen, sondern das muss einfach von uns nach vorne getrieben werden, von den Frauen nach vorne getrieben werden. Und eine Idee, die mir auch gut gefallen hat, war, zu Kommunalwahlen parteiübergreifend Frauenlisten aufzustellen, Und wir brauchen, das denke ich auch, aber da können die Bürgermeisterinnen viel besser berichten, ich denke auch eine andere Sitzungskultur ist unbedingt erforderlich. Wir haben in der Corona-Pandemie, so mies das war, haben wir doch gelernt, wir können auch anders Sitzungen machen, wir können effektiver auf den Punkt kommen, wir können das hybrid machen und können einfach Zeit schaffen. Mhm. Frauen, das hatten wir eben schon gesagt, haben andere, zum Teil andere Perspektiven und Prioritäten. Und ich denke, das sind so zwei Sachen, die ich zumindest auch gelernt habe und mitgenommen habe aus unserer Konferenz.
Sie haben eben auch noch mal die Parteien angesprochen, die sozusagen gefordert sind. Wer sind sonst die wichtigen Akteure, Frau Schmiedauer?
Naja, für mich wäre der wichtigste Akteur ist sozusagen die Politik, der Gesetzgeber. Ja, weil ich sehe das so wie du. Es gibt unterschiedliche Hebel, die, glaube ich, gleichermaßen und gleichzeitig bewegt werden müssen, damit wir hier mal weiterkommen. Das ist aber schon auch eine Frage der politischen Prioritätensetzung. Ja, das ist ja letztlich der Erfolg, den wir in den skandinavischen Ländern sehen. Sie haben es ganz richtig gesagt, die leben schon lange eine andere Kultur, nämlich die Kultur der Gleichberechtigung. Und das ist neben dem, was es an Vorleben und Vorbilder braucht, gibt es einen Gesetzgeber, der auch Vorgaben machen kann, Gesetze zum Beispiel. Quoten, wo es möglich ist.
Das wäre jetzt gerade
man könnte natürlich auch genau, ja. Im Parteienfinanzierungsgesetz, im Clubfinanzierungsgesetz die finanziellen Entgelte, die es gibt für Parteien und nach einer Wahl auch koppeln an bestimmte Frauenquoten, wenn man das möchte als Gesetzgeber. Ich zeige nur auf, was es für Möglichkeiten gäbe. Das ist die Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Immer noch ein sogenanntes Frauenproblem. Die fühlen sich zuständig. Wir erleben es ja auch jetzt bei den Bürgermeisterinnen, die sich viel öfters fragen, wie geht sich das alles aus? Na, warum fragt sich das kein Mann. Also auch hier könnte man mehr Anreize setzen, dass auch Männer sich automatisch verantwortlich fühlen für die sogenannte Sorgearbeit, die in der Regel hauptsächlich von Frauen unentgeltlich erledigt wird. Also es gibt verschiedene Hebel, wo man in Bewegung setzen kann, dass sich Frauen freier fühlen, auch politische Ämter anzunehmen und Männer, wie du heute richtig gesagt hast, mehr die Chance haben, am Familienleben aktiv teilzunehmen und das auch genießen zu können, wie ihre Kinder groß werden. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Hebel. Und das Dritte ist sicher auch, dass wir dieses Einander den Rücken stärken, so wie wir es jetzt mit dieser Netzwerkarbeit gemacht haben. Es ist richtig, das haben wir heute auch öfters gehört, dass Frauen viel öfters überlegen, bevor sie Ja sagen zu einer Position. Das gibt es viele Beispiele und man kennt das ja auch selber, das ist gar kein Vorwurf. Vielmehr zögern oder sich überlegen, tue ich mir das an oder was wird mir dort begegnen. Ne? Frauen auch zu ermutigen, Ja zu sagen.
Ja, wobei, also ich bin ganz bei dir bei der Quote. Ich finde, die Quote hat sowas von geholfen wie nur irgendwas. Also das war der wirkmächtigste Hebel, den wir in den vergangenen Jahrzehnten hatten, um Frauen in ganz vielen Bereichen nach vorne zu bringen. In der Politik ist es etwas schwieriger. Wir haben gerade eine Entscheidung des Landesverfassungsgerichtshofs aus Brandenburg. Der brandenburgische Gesetzgeber hatte ein Gesetz erlassen, wonach die Parteien ihre Listen quotieren müssen. Der Landesgerichtshof war der Auffassung mehrheitlich, dass das gegen die Wahlfreiheit verstößt.
Die Wahlfreiheit der Parteien.
Ne? Ja, man kann keine Partei zwingen, nach einem bestimmten Modell auch Listen aufzustellen. Darüber kann man streiten, das haben wir ja schon gesagt, Frau Lukuschat, ob das immer die richtige Rechtsauffassung ist. Aber ich denke, Quoten sind ein super Mittel, um Frauen nach vorne zu bringen. Aber in der Politik ist es vielleicht an der Stelle etwas schwieriger. Da müssen Frauen noch und die Männer noch viel mehr rangehen, selber rangehen.
Und das ist tatsächlich ja auch das zweite Bundesland, das quasi gescheitert ist. Ne? Ja. Frau Lukuschat, Sie wollten was dazu sagen?
Ja, also die Paritätsdebatte ist natürlich eine ganz wichtige und wir dürfen da auch nicht aufgeben, weil wie gesagt, Recht verändert sich. Also vor eben 100 Jahren in der Schweiz, noch gar nicht so lange her, 1971 hatten Frauen kein passives und aktives Wahlrecht. Das muss man sich einmal vorstellen. Und insofern verändert sich Gesellschaft. Also ich glaube, wir sollten da immer wieder sagen, das Thema hat sich nicht erledigt. Wir müssen wirksame Instrumente haben. Ich darf aber vielleicht auch noch mal sagen, dass natürlich dieses Vernetzen der Frauen wichtig ist. Die Ansprache ist ganz wichtig. Sie sind qualifiziert. Das möchte ich auch noch mal ganz deutlich sagen. Ja, also ich meine hier, was wir hier hören am Tisch, das zeigt es ja mehr als deutlich. Aber wir müssen eben auch die strukturellen Veränderungen im Auge haben. Aber ich würde gerne auch noch mal auf Ihre Frage eingehen, welche Akteure. Ich sehe auch die kommunalen Spitzenverbände in der Pflicht, die auch wirklich sehr stark und über Jahrzehnte männlich dominiert sind. Also auch da in dieser Verbandsarbeit, die ja die Interessen von Ihnen, von den Bürgermeistern, Kommunalpolitikerinnen, den Kommunen an sich vertreten, ist Handlungsbedarf meines Erachtens.
Auch in der Wirtschaft wird ja immer wieder über Quoten, auch in Aufsichtsräten etc. diskutiert. Trotzdem gibt es auch immer wieder Frauen, die sagen, sie wollen keine Quotenfrau sein. Wie sehen Sie das, Frau Troxler?
Ich wollte nie eine Quotenfrau sein. Man darf das heute fast nie sagen, aber ich habe meine ganze wirtschaftliche oder ja, privatwirtschaftliche Laufbahn bei der Swissa begonnen. Und die Swissa war ja damals eine Vorreitergesellschaft und war schon vor 40 Jahren die Förderung der Frauen. Und ich selbst wollte nie Quote sein, sondern ich habe immer gedacht, ich habe das Recht. Oder? Und auch bei den ganzen Assessments, die wir durchlaufen mussten, ich war die erste Frau als Kaderfrau im Ausland, wo im Ausland gearbeitet hat und Stationen und Verkaufsbüros geleitet hat. Und bei den Assessments am Schluss hieß es dann, ja, sie hatte trotzdem noch ein Lächeln, oder? Für mich war das immer irgendwie, die Männer haben auch nicht gelächelt, weshalb soll ich lächeln? Es geht um viel, ich will ins Ausland, ich möchte Karriere machen, oder? Und ich persönlich bin gegen Quotenfrauen. Aber wenn ich zurück auf die Kommunalpolitik komme, ich glaube, bei uns, ich kann ja für, großmehrheitlich für die Schweiz sprechen oder jetzt auch für unsere Region, wir haben das Problem überhaupt, Leute noch auf der Kommunalebene in die Gemeinderäte zu finden. Also unser Nachbardorf sucht seit Monaten einen Gemeindepräsidenten. Den ersten Wahlgang mussten die, oder Gemeindepräsidentin, den ersten Wahlgang mussten die auslassen, weil sie keine qualifizierten Kandidaten hatten. Und wenn ich da bei den Hauptversammlungen, den jährlichen den Parteien zu Besuch bin, ich bin parteilos, dann sehe ich, dass die jährlich Mitglieder verlieren. Und ich glaube, man muss auch einmal am Image arbeiten, was überhaupt Kommunalpolitik bedeutet. Viele Menschen wissen gar nicht, was man da bewegen kann und was, wie vielfältig und wie spannend und interessant das Ganze ist. Und bei uns in der Gemeinde sind die Frauen sehr, sehr zurückgezogen, bereit, überhaupt in den Gemeinderat zu gehen, weil sie das ganze Ausgestelltsein gar nicht möchten. Mhm. Aber das möchten auch Männer nicht. Also ich glaube, wir müssen da am Image auch arbeiten.
Ich möchte vielleicht doch noch etwas sagen, Frau Troxler, vielleicht könnten Sie sich mit dem Wort Parität besser anfreunden, statt mit der Quote, weil das ist einfach halbe-halbe. Ja? Mhm. Und auf einer paritätischen Liste ist auch jeder Mann ein Quotenmann und eben jede Frau eine Quotenfrau. Und es ist einfach eine gerechte Aufteilung. Ja. Und natürlich brauchen wir auch innerhalb dieser Parität, Vielfalt. Ja. Wir sind, auch das zeigen die Studien ganz deutlich, wir haben einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Menschen über 60 und teilweise auch 70 Jahren, ja, weil die einfach so mitwachsen. Jetzt nicht Bürgermeisterinnen, sondern vor allen Dingen eben auch in der Kommunalpolitik. Wir brauchen jüngere Menschen, aber auch bei den Berufen brauchen wir mehr Vielfalt. Also wir müssen das miteinander denken. Ich würde das gar nicht gegeneinander ausspielen, sondern sagen, Parität ist erstmal die Grundlage. Ja, damit wir so einen Sprung schaffen, damit wir einen Kulturwandel anstoßen können. Und dann schauen wir natürlich auch, wie wir, Sie haben das ja wunderbar ausgeführt, Frau Bühnenmänner, diese Vielfalt der Bevölkerung, der Bedürfnisse, der Sichtweisen gut in unseren kommunalen Vertretungen abbilden können. Und natürlich auch an der Spitze, in den Führungspositionen. Das ist ja ganz, auch
ich, das ganz Entscheidende. Ich will jetzt noch mal auf diesen einen Punkt, den wir eben noch hatten, dass tatsächlich viele gar nicht mehr bereit sind, ob Männer oder Frauen, Aufgaben in der Kommunalpolitik zu übernehmen. Wir haben immer wieder auch ganz prominente Beispiele von Bürgermeisterinnen oder Bürgermeistern, die tatsächlich den Job, den sie mal hatten, dann als Bürgermeister aufgegeben haben, beispielsweise wegen Anfeindungen. Von daher braucht es da vielleicht auch noch mal besseren Schutz, andere rechtliche Bedingungen. Ist das ein Aspekt, Frau Kaufmann?
Ja, wir haben das im Rahmen der Tagung ja schon in verschiedenen Runden auch diskutiert. Es hat sich natürlich die letzten 10, 15 Jahre extrem verändert. Das ist durch die ganzen Social Media, es ist alles viel schneller geworden, viel niederschwelliger. Wir sind alle, ich bin auf Facebook, ich bin auf Twitter, ich bin auf Instagram, ich bin auf Snapchat, also ich bin auf allen. Natürlich heißt das auch für die Bevölkerung, sie sind relativ rasch und schnell mal mit einem Kommentar mit dabei. Und das hat sich schon sehr verändert. Und ich streite mit meinen Medien bei uns in Vorarlberg, in Österreich, ich halte überhaupt nichts davon, diese Kommentarfunktionen ungefiltert einfach im Netz zu lassen.
Ja, absolut.
Ohne
absolut.
Deklaration. Ich habe gesagt, das ist wirklich, da kann sich jeder austoben, wer will. Es sind immer die gleichen 20, die das machen. Und es ist sowas von wirklich, also niveaulos, was dort läuft. Da verstehe ich auch die Medien nicht, wieso sie das nicht entweder zensurieren oder abschalten oder zumindest deklarieren, nicht anonym zulassen. Also das sind die einen Dinge und das kommt natürlich voll. Also man braucht schon eine hohe Resilienz und man braucht schon eine dicke Haut, um das auch einordnen zu können. Jede Entscheidung, die wir in unseren Ämtern treffen, hat Befürworter und Gegner. Es ist eine Natur der Sache, oder? Und es ist nichts immer alle auf einer Seite oder auf der anderen. Also es gibt immer, auch wenn man es noch so gut vorbereitet, solche, die dagegen sind. Und das muss man aber unterscheiden können, glaube ich, auch in unserem Amt. Wo ist die Entscheidung und die Sache gemeint und wo bin ich als Person gemeint? Und das ist schwierig für viele, auch für viele Männer schwierig übrigens, das zu unterscheiden. Und das ist natürlich alles schneller geworden und da kommt natürlich viel, was vor 20, 30 Jahren vielleicht einmal in einem Brief gekommen ist, also aber jetzt ist es halt direkt da.
Genau, Sie sprechen jetzt ja Anfeindungen im Netz vor allem an, in den sozialen Medien, aber es gibt ja tatsächlich auch Angriffe. Frau Schumann.
Also ich würde an der Stelle nochmal einhaken wollen, weil ich glaube, das, was ganz vielen nicht bewusst ist, wir haben immer wieder die Diskussion gehabt, dass es hieß, ne, wer sich sozusagen in die Öffentlichkeit begibt, der muss das aushalten. Nein, das muss man nicht aushalten. Hier geht es schließlich immer noch um unseren Beruf. Das ist unser Job und das ist einfach etwas, wir leiten Organisationen. Wir müssen Menschen ja auch anleiten, wir müssen vor unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen. Also es passiert in unseren Kommunalverwaltungen, es passiert in unseren Gemeinderäten, es passiert im Netz und außerhalb des Netzes. Und das, was absolut nicht geht, ist, dass man sagt, man müsste das irgendwie aushalten, das ist nicht so. Und was eben beim Netz noch erschwerend mit hinzukommt, das hatte jemand mal verglichen wie beim Mobbing in der Schule. Das Mobbing in der Schule hat früher an der Haustür aufgehört. Das ist heute nicht mehr der Fall. Wir tragen das nach Hause, wir tragen es in unsere Familien. Wir erleben das am Feierabend, am Wochenende, sofern wir Wochenende und Feierabend haben. Das ist jetzt auch eher begrenzter Zeitraum. Aber man kann sich dem sehr schlecht entziehen. Und da braucht es definitiv moderierende Kräfte und aber auch einen gesellschaftlichen Wandel. Die Gesellschaft, die sich da auch aktiv hinstellt und nicht nur zuguckt und anschließend kommt und sagt, war echt schlimm, was ich da gelesen habe. Und ich sage, warum sagst du nichts? Und das ist, glaube ich, ganz wesentlich, dass wir uns als Gesellschaft auch verständigen.
Frau Troxler?
Also ich weiß nicht, so die persönlichen Angriffe im Sinn von, dass es schon mal zwischendurch unter die Gürtellinie geht von den Kommentaren her, die erlebt natürlich jede von uns und jeder auch. So die persönlichen Angriffe so Richtung Leib und Leben habe ich nie kennengelernt. Aber ich hatte zum Beispiel beim zweiten Wahlgang, der war relativ schwierig und da ging es wirklich sehr viele persönliche Angriffe. Und da habe ich wirklich versucht, das außen vor zu lassen. Es ist ja auch in einer Geschäftsleitung, in einem Unternehmen nicht immer einfach. Aber was mich da sehr gestärkt hat, also wenn ich zum Beispiel in einem Supermarkt einkaufen war, dann haben so Frauen sich lächelnd um mich gedreht. Und die ersten zwei, drei Mal bin ich richtig erschrocken, als ich dann ins Auto stieg, war plötzlich eine Person am Fenster. Und als ich dann runterließ, haben die gesagt, Sie müssen so eine starke Frau sein. Super, machen Sie weiter, ich werde Sie wählen. Und das war wirklich von Frauen, das kam. Und die haben mir dann auch Zuschriften gemacht. Ich hoffe, dass Sie dieses Bild weitertragen können. Ich hoffe, dass meine Töchter an Ihnen lernen, dass man eben auch standhaft sein kann. Und ich glaube, dass viele Frauen das auch realisieren. Und da sind wir wieder bei der Diskussion, halt, dass wir auch Rollenbilder sein können. Mhm. Aber ich bin natürlich auch bei meiner Kollegin, also ich musste schon Bürgern sagen, auf dieser Stufe diskutieren wir nicht mehr miteinander. Sie dürfen jetzt gehen.
Ja. Leider zeigen es auch die Zahlen bei Befragungen, dass tatsächlich wesentlich mehr Frauen von solchen Angriffen, ob verbaler Art oder auch tatsächlich real, berichten. Frau Lukaschert.
Also sagen wir mal, in den Social Media erleben die Männer die Angriffe ganz genauso, aber auf eine andere Art und Weise. Da wird dann zum Beispiel gesagt, was hast du Idiot wieder hier verbrochen, in Anführungsstrichen. Bei den Frauen zielt es oft auch auf ihre Identität, auf ihre Körperlichkeit und so weiter. Also auch hier wieder diese Art von Sexismus. Und das muss man natürlich auch wegstecken, ja. Und die Zahlen, die Sie nennen, also in unserer Studie haben wir zum Beispiel herausgefunden, auch repräsentativ, dass eben knapp 30%, 27% der Frauen auch einen wirklich schmutzigen Wahlkampf erleben. Also nicht jede, aber eben viel zu viel, aber bei den Männern deutlich weniger. Und diese Art, auf die Person abzuzielen, auf die Körperlichkeit, auf die weibliche Identität, das ist sehr, sehr perfide. Und Sie sind alle starke Frauen. Sie haben das geschafft. Sie haben ja gerade uns eindrucksvoll Ihre Wege geschildert. Aber wie wirkt es auf andere? Ja?
Abschreckend wahrscheinlich.
Abschreckend wahrscheinlich. Wir haben dazu leider keine Untersuchung. Ist übrigens auch noch mal etwas, was wir in unserem gemeinsamen Erklärung, Forderungskatalog deutlich gemacht haben, wir brauchen wirklich übergreifende, kontinuierliche Datenerhebung. Und es gibt noch keine Datenerhebung dazu, wie sich, also wie vielleicht potenzielle Kommunalpolitikerinnen sich vielleicht doch abgeschreckt fühlen. Das wissen wir sozusagen aus Gesprächen, ja, dass mir viele sagen, ne, das tue ich mir doch nicht an. Also ganz selbstbewusst, ja, aber warum habe ich das nötig? Und das sollten wir wirklich auch noch viel, viel stärker ins Bewusstsein heben.
Frau Schmiedauer, Sie haben auch gerade, und Frau Bühnenbender, Sie haben beide genickt.
Ja, ich denke, diese Angriffe, wie du schon gesagt hast, Ramona, die sind außerordentlich perfide und die verletzen zutiefst. Und man braucht schon ein ordentliches Standing, um das wegzustecken. Und ich kann mir auch vorstellen, wie Sie, Frau Lukuschat, gesagt haben, das schreckt Menschen natürlich ab. Also ja, wirklich, warum soll ich mir das dann antun, wenn ich doch einen guten Beruf habe, irgendwie ganz gut zurechtkomme, auch mein Lebensumfeld so für mich so gestalten kann, warum soll ich das machen? Ich glaube schon, das ist ganz schwierig, jungen Menschen zu vermitteln. Und es ist in der Tat so. Ich habe eine Bürgermeisterin kennengelernt, sie ist zurückgetreten, weil sie eben ganz massive Angriffe vor ihrem Haus hatte. Oder ein Bürgermeister hat erzählt, die haben in seinem Garten, Vorgarten, einen Galgen aufgestellt. Und er kommt damit morgens mit seinen Kindern raus. Da kann man sich drüber streiten. Du hast gesagt, dem gebe ich doch nicht noch ein Forum, in dem ich das öffentlich mache. Aber ich finde schon, man muss das einfach thematisieren und auch deutlich machen, dass wir dagegen stehen. Die anderen müssen dann solidarisch den Mund aufmachen, sozusagen.
Auch da wieder der Gedanke Netzwerk und ja, gemeinsam
definitiv
stehen. Das haben wir jetzt sehr viel gehört. Vorbild sein auch. Kommen wir zur Schlussrunde. Was nehmen Sie mit? Welche Forderungen nehmen Sie vielleicht jetzt auch mit in die Kommunen, um wirklich auch vor Ort was zu tun? Was nehmen Sie mit nach Hause? Was nehmen Sie mit für die nächsten Bürgermeisterinnenkonferenzen? Fangen wir mal an bei Frau Schmiedauer.
Also ich nehme sehr viel Mut und Motivation mit, nämlich auf dieser Ebene weiterzuarbeiten. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, sich gegenseitig auch zu unterstützen und sich mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, aber auch sozusagen gemeinsam politische Forderungen aufzustellen. Das ist ja heute schon gelungen und ich möchte vielleicht ein Bild nochmal aufgreifen, das heute am Vormittag von einer Bundestagsabgeordneten gezeichnet wurde, was mir sehr gut gefallen hat, die gesagt hat, wichtig ist, also erstens diese parteiübergreifende Zusammenarbeit. Ja, ich muss wirklich sagen, das ist, glaube ich, gerade für uns als Schirmherrin so ein positives Zeichen, diese Frauensolidarität und ohne, dass die Parteizugehörigkeit hier überhaupt ein Thema ist, eine Rolle spielt. Das finde ich schon mal wichtig. Und sie hat auch empfohlen, dass sich die Frauen fokussieren sollten auf ein bestimmtes Anliegen und das gemeinsam vorantreiben. Und sie hat das mit dem Bild des Balls, den man ins Tor schießt. Ja. Schnappen wir uns einmal diesen einen Ball, den wir gemeinsam ins Tor schießen und dann folgen weitere Bälle. Und mit diesem Bild kann ich jetzt sehr gut nach Österreich zurückfahren.
Bis zur nächsten Bürgermeisterin.
Bis zur nächsten Bürgermeisterin.
Genau. Ja. Frau Bühnenbender. Ja, mir geht es genauso. Ich kann mich da nur anschließen, Doris. Das ist ein wunderbares Bild. Und ich bin total beeindruckt von der vielen Arbeit, die diese Frauen leisten und von der Freude, die ich auch gemerkt habe, oder? An der Arbeit. Also ja, das habe ich wirklich festgestellt. Also es gibt natürlich Probleme und vielleicht, wenn wir zusammenkommen, fokussieren wir uns drauf. Aber Entscheidungen vor Ort treffen zu können, das auch durchsetzen zu können und damit etwas zu erreichen, was ich mir vorgenommen habe, das finde ich so gut. Also da habe ich auch gemerkt, das gibt unglaublich viel Kraft und das habe ich mitgenommen.
Dann fragen wir noch mal nach bei den Bürgermeisterinnen. Frau Troxler, was nehmen Sie mit in die Schweiz?
Was ich mitnehme, ist natürlich eben die vielen Kontakte, die Vielfalt. Jede Frau ist anders, jede Gemeinde ist auch anders und vor allem das Selbstbewusstsein auch noch mehr, das eben klare Grenzen zu setzen und mich weiterhin einzusetzen, weil das, was gesagt wurde, es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes, vielfältiges Aufgabengebiet und dass man das eben auch weiter transportiert und den Leuten das auch sehr viel bewusster macht.
Und nochmal Vorbild zu sein und neue absolut zu motivieren vielleicht.
Absolut.
Frau Schumann.
Ja, ich nehme ganz, ganz viel Empowerment mit. Also das, ich hatte das vorhin schon in Gesprächen gesagt, ich bin absolut demütig gewesen angesichts der Vielfalt dieser Frauen, ihrer Lebensgeschichten, dem, was sie mitbringen, ihrer Erfahrung. Das bringt so wahnsinnig viel Power und sehr viel Flow auch für sich selber. Und ich kann es nur wiederholen. Natürlich, es hat alles auch immer ein bisschen Schatten, aber es hat viel mehr Sonne als Schatten. Und für mich ist es nach wie vor der schönste Beruf und das schönste Amt der Welt. Und sinnstiftender kann man nicht arbeiten als in diesem Beruf. Und ich kann nur jeden einladen, es auch für sich auszuprobieren.
Und auch eine Forderung, die Sie noch mitnehmen, die Sie jetzt vielleicht noch mal nach vorne
genau diesen Spirit in die Gemeinden zu tragen und die Leute einzuladen, dieses sinnstiftende Amt und die sinnstiftenden Mandate auch wirklich zu nutzen und ihr eigenes Lebensumfeld aktiv zu gestalten. Und das, da begreife ich uns alle einfach auch als Botschafterinnen dafür.
Frau Kaufmann, Sie fahren zurück nach Österreich.
Ja. Ja, ich bin jetzt froh, dass doch noch die positive Welle. Gott sei Dank. Wir würden ja alle nicht in den Funktionen da sitzen, wenn wirklich das alles nur sehr problembehaftet wäre. Ich finde es richtig, dass man in dem Kreis, wo so Vernetzungstreffen sind, man sich natürlich mit den Rahmenbedingungen, Strukturen und mit den Verbesserungsmöglichkeiten intensiv beschäftigt. Aber wie wollen wir junge Frauen gewinnen für dieses Amt, wenn wir nur sagen, was alles nicht läuft und wir sie werden also ich bin schon sehr froh, dass wir jetzt im positiven Schwung jetzt noch gefunden haben. Du hast heute ein wunderbares Plädoyer nochmal gemacht für den schönsten Beruf der Welt. Also ich glaube schon, dass einiges zu tun ist. Ich werde auch einiges mitnehmen und wir werden auch sicher dranbleiben. Die Rahmenbedingungen sind nicht immer optimal mit diesem 24-7-Job. Das ist einfach so. Aber es gibt natürlich unglaublich viele Gestaltungsmöglichkeiten und wir müssen das positiv besetzen und wir müssen das auch positiv vermitteln, damit wir junge Leute finden, die sich auch in Zukunft engagieren. Das nehme ich sicher mit.
Frau Lukoschat, was nehmen Sie mit? Den Auftrag, Sitzungszeiten zu verändern? All das haben wir ja schon gehört. Also was
nehmen natürlich, Sie mit? Also ganz, ganz viel. Also ich greife furchtbar gern den Ball auf, ja, und weil wir wirklich viele Forderungen erarbeitet haben, auch ganz konkrete, die wurden hier genannt und jetzt geht es um die Umsetzung. Ich bin nach wie vor überzeugt, wir brauchen Parität, da werde ich persönlich und auch meine Organisation dranbleiben. Und vielleicht noch ein letztes, ich glaube, wir haben im Moment gegenwärtig doch so ein Momentum, ein historisches Fenster, dass wir hier in Bellevue sind, dass wir so wunderbare Schirmherren haben, dass die drei kommunalen Spitzenverbände mitmachen, dass wir diese Medienöffentlichkeit bekommen. Das ist etwas Neues. Das ist ein Meilenstein und das ist super und an dem bleiben wir dran und werden uns ja den nächsten Meilenstein vornehmen.
Vielen Dank für die Diskussionsrunde. Vielen Dank fürs Zuhören auch zu Hause. Am Mikrofon verabschiedet sich Miriam Meinhardt.
RBB 24 Inforadio. Das Forum.